Und ich hatte so ein geistliches Empfinden, als wenn Jesus uns anguckt und sagt, dafür hat es sich gelohnt am Kreuz. Dafür habe ich es gemacht. Und ich hatte so ein Bild. Möchtest du von vorn übersetzen, Schabnan? Oder machst du so? Muss ich immer eine Pause machen, ne? Ja, und genau, also es war ein Vergleich mit einem neugeborenen Baby und einer Mutter, einer Mama, die das Kind auf die Welt gebracht hat und die ganz viel Schmerzen gehabt hat und es hat Stunden gedauert. Sie ist total an ihre Grenze gekommen und als sie dieses Kind dann in die Arme bekommt und anguckt, da hat sie gesagt, denkt sie auch so und empfindet so, dafür hat es sich gelohnt. Und genauso hat Jesus das gerade so mir gezeigt, wie er uns anguckt, als wir ihn angebetet haben, gesagt hat, dafür hat es sich gelohnt. Das wollte ich euch einfach mitteilen. Ja, heute ist Ostern. Halleluja. Der Stein ist weg, Jesus ist auferstanden. Und ja, wir wissen alle, was passiert ist, ne, an Ostern und auch vorher. Jesus wurde von Gott in die Welt geschickt, hat das Reich Gottes verkündet auf der Erde, ist 3 Jahre mit seinen Jüngern gegangen, hat sie gelehrt, hat viele Wunder vollbracht, hat Kranke geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat sogar Tote auferweckt. Und er hat wirklich, es war sehr deutlich zu erkennen, dass er kein normaler Mensch ist, sondern der Sohn Gottes. Und trotzdem wurde er nicht anerkannt, wurde er verfolgt, vors Gericht gebracht, verurteilt, zu Tode verurteilt und ans Kreuz gehängt. Vielleicht hat der eine oder andere den Jesus-Film geguckt, jetzt in den letzten 2, 3 Tagen. Er war ja, glaube ich, mehrfach in verschiedenen Kanälen im Fernsehen. Oder die Kreuztracht, die wir auch bei uns in der Stadt haben auf Karfreitag. Es wird uns dann immer wieder neu so deutlich und anschaulich, was Jesus durchlitten hat. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen und der Weg zum Vater ist frei für uns. Aber erstmal sah es so aus, als wäre alles umsonst gewesen. Die Jünger, die ihr altes Leben aufgegeben haben, ihre Familien verlassen hatten, ihre Berufe als Fischer stehen und liegen gelassen haben und die 3 Jahre mit Jesus gefolgt sind. Die Frauen, die mit ihm waren, sie alle waren traurig und haben es nicht verstanden und haben gedacht, er ist tot, er ist jetzt nicht mehr bei uns und sie wussten alle nicht, wie es weitergeht. Und dann gehen am Sonntagmorgen in der Frühe bei Sonnenaufgang einige Frauen zum Grab, wollen den Leichnam salben und ja, sind sehr, sehr traurig und angerührt und auch ganz ratlos und überlegen sich, wie sie diesen Stein denn jetzt wegbekommen würden. Wir haben ja das Bild mit dem Stein und ich denke mal so, die Relation wird ungefähr auch so passen. Also es war ein Stein, der nicht mal eben so ein kleiner, den man in die Hand nimmt, sondern es war wirklich ein massiver Felsen, der diese Grabhöhle verschlossen hat, dass da keiner rein kann. Und ich lese uns das einfach mal vor. Hier in der arabischen Bibel könnt ihr aufschlagen, Markus 16 ab 1. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Also es war klar, die Frauen hätten es nicht alleine hinbekommen. Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. da ist die Stille. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ja, Jesus hatte die Maria von Magdala angenommen, so wie sie war, mit diesen 7 Dämonen. Das war für ihn überhaupt keine Schwierigkeit, diese Dämonen aus ihr rauszutreiben, sie zu befreien. Und sie ist ihm dann gefolgt, sie ist dann bei ihm geblieben. Also diese Frauen, Maria aus Magdala, zuerst geht es um sie, genau. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihm nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Ja, das ist, geht jetzt hier das Evangelium zu Ende. Jesus gibt den Jüngern dann den Auftrag, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, so wie Jesus die Dämonen von der Maria von Magdala ausgetrieben hat. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ja, wie wir das auch erleben, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Wir bekommen eine neue Sprache, die wir selber nicht verstehen, aber mit der wir Gott anbeten können und die Gott versteht. Und wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ja, das hat Jesus ihnen so gesagt, als Auftrag gegeben. Und Jesus spricht die Wahrheit und seine Kraft ist in uns. Und die Jünger gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Das heißt, die Jünger erlebten wirklich das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie waren imstande, Dämonen auszutreiben. Sie konnten Tote auferwecken. Sie konnten wirklich mit der Kraft Gottes zu den Menschen kommen und das Reich Gottes verkündigen und Jünger machen. Ja, aber heute Morgen möchte ich meinen Schwerpunkt auf den Stein legen. Der Stein ist weg. Wenn wir mal überlegen, wie ist der Stein weggekommen? Es waren nicht Menschen, die den Stein weggerollt haben. Denn das Grab wurde von Soldaten bewacht. In Matthäus 28 kann man das lesen. Beziehungsweise in 27 davor. Ich nehme mal nur die Passagen. Also die obersten Priester und Pharisäer gingen zu Pilatus und sagten zu ihm: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, sie meinen Jesus, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegelt zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Also sie hatten da schon Angst vor, dass da jetzt so ein Komplott passiert, dass sie quasi einen Betrug machen würden, die Jünger, und den Stein weg und den Leichnam weg und dann sagen würden, seht ihr, er ist auferstanden. Also erwiderte Petrus, nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn da jetzt Soldaten gekommen sind, die das Grab bewachen, dann steht da nicht nur ein so ein kleines, zartes Männchen, sondern dann wird da wirklich eine massive Bewachung stattgefunden haben, die auch nicht geschlafen haben. Und trotzdem ist die Auferstehungskraft größer und das Grab ist leer. Und hier geht es auch noch weiter. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil der Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot da liegen. Und der Engel sprach die Frauen an: Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er es gesagt hat. Ja, also das ist der Stein. Der Stein ist weg. Die Auferstehungskraft hat diesen schweren Stein weggerollt. Die Kraft Gottes hat es gemacht. Was ist diese Auferstehungskraft? Es gibt über die Auferstehungskraft in den Briefen im Neuen Testament immer wieder Passagen. Zum Beispiel im Philipper 3, Vers 10, schreibt der Apostel Paulus: Um Christus allein geht es mir. Ihm will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Diese Kraft, die die Auferstehung der Toten bewirkt, diese Auferstehungskraft wollte Paulus in sich tragen, heute schon in sich tragen. Und wie Paulus möchte ich oder möchten wir doch auch sagen, dass es uns um Christus allein geht und dass wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Also was genau bedeutet diese Auferstehungskraft von Jesus für uns? Also zuerst mal müssen wir klar haben, das ist wirklich eine historische Tatsache, die Auferstehung von Jesus. Denn es gibt in der Bibel 11 verschiedene Gelegenheiten, in denen Jesus mehr als 550 Menschen erschienen ist. Es ist also eine Tatsache, es ist nicht irgendwie eine Idee oder so ein Komplott gewesen, wie die Pharisäer befürchtet hätten. Es ist eine Tatsache. Und durch seine Auferstehung ist auch alles bestätigt, was Jesus vorher gesagt hat. Er hat ja immer vom Reich Gottes gesprochen und von der Wiederherstellung, dass das Reich Gottes kommen wird. Und auch, dass er hat alles vorhergesagt, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird und auch, dass er zum Himmel gehen wird. Das hat er also alles dadurch bestätigt. Und für uns ist das auch eine Bestätigung, dass Gott unser Jesus sein Opfer für uns angenommen hat, stellvertretend, dass Jesus am Kreuz gestorben, dass wir frei sind und dass wir gerettet sind, dass wir ewiges Leben haben, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Also die Auferstehung bestätigt uns auch, dass wir wirklich gerecht gemacht sind durch Jesus, dass wir angenommen sind, dass unsere Schuld vergeben ist. Und die Auferstehung gibt uns auch die Kraft, die wir jeden Tag brauchen. Der Christus in uns lebt, ist seine Auferstehungskraft in uns mächtig. In uns ist die Auferstehungskraft mächtig, in uns, den Gläubigen, denen, die an ihn glauben. Das sagt Römer 6. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Wir haben Anteil an der Auferstehung. Wir dürfen leben im neuen Leben. Die Auferstehungskraft von Jesus ist in uns und das Alte hat keine Macht mehr über uns. Oder im Epheser 1. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns allen, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Also diese übermäßig große Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist mächtig in uns. Das ist doch unglaublich. In uns ist diese Kraft, diese Auferstehungskraft mächtig. Und in 21, jetzt ist er, Jesus Christus, als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib. Sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also da dreht sich das wieder und findet zurück. Also die Kraft ist in uns, die wir an ihn glauben. Und es ist dieselbe mächtige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und jetzt ist Jesus gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, über jede weltliche Regierung, über alle Herrschaft ist Jesus diese Macht gegeben worden. Und auch in der zukünftigen Welt. Alles ist Christus unterstellt. Und wir, die Gemeinde, wir sind erfüllt von Christus, von seiner Gegenwart erfüllt. Also ist auch diese Kraft in uns. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in allen Gläubigen mächtig. Aber auch nur in den Gläubigen, nicht in jedem Menschen. Wir müssen es schon im Glauben annehmen. Ein Gläubiger, ein Glaubender ist der, der das als eine Tatsache sieht, was die Augen noch nicht sehen. Weil das ist im Glauben ergreifen. Zum Beispiel, wenn wir beten für Heilung, dann sehen wir in dem Moment noch nicht die Heilung. Aber im Glauben sehen wir das schon. Weil wir das glauben, was Jesus uns gesagt hat. Das ist im Glauben ergreifen. Ich kenne zum Beispiel einen Pastor aus Kasachstan, der war nicht Gläubiger, im Gegenteil, der hat Gott abgelehnt früher in seinem alten Leben. Und sein altes Leben hat ihn ziemlich kaputt gemacht. Er hat, ich glaube, Drogen genommen, Heroin wahrscheinlich oder Kokain. Also er hat so viele Drogen genommen, dass sie seinen Körper ganz kaputt gemacht haben und er konnte nicht mehr laufen am Ende. Und dann lag er im Krankenhaus und ja, alle warteten eigentlich darauf, dass er stirbt. Und eine Pflegerin oder Krankenschwester oder Assistentin da in dieser Klinik, die ist jeden Tag zu ihm gekommen und hat ihm immer wieder gesagt, du brauchst Jesus und seine Auferstehungskraft, sonst bist du verloren, sonst wirst du sterben und hast das kein ewiges Leben, du wirst in die Hölle kommen, aber wenn du Jesus annimmst, dann wirst du gerettet werden. Und er wollte das nicht hören, er war ja noch unter dieser Macht, unter dieser Herrschaftsmacht von Satan und das tat dem Satan in ihm so weh und er war richtig aggressiv, er hat, ich glaube, sogar mit irgendwas nach dieser Frau geworfen. Er wollte das einfach nicht hören, aber sie hat es immer wieder. Jeden Tag ist sie gekommen und hat ihm das gesagt. Und eines Tages ist er davon überführt worden. Da ist die Kraft Gottes mächtig in ihm geworden. Und er hat Jesus eingeladen in sein Leben. Und dann sind die Leute aus der Gemeinde immer gekommen und haben mit ihm Bibel gelesen oder haben ihn sogar, glaube ich, abgeholt in Gottesdienst. Und dann hat er gesagt, ich lese hier das Leute, die ein neues Leben mit Jesus haben, sich taufen lassen. Ich möchte auch mich taufen lassen. Er konnte sich aber nicht bewegen. Dann hat die Gemeinde eine Taufe organisiert, haben irgendwie so einen Krankentransport gemacht, ihn getragen zu dem Wasser hin. Er ist getauft worden, er ist untergetaucht. Und dann hat er im Glauben das ergriffen, was die Augen noch nicht gesehen hat. Er hat gesagt, nein, jetzt gehe ich alleine aus dem Wasser. Ich habe jetzt das neue Leben und die Kraft von Jesus ist in mir, also kann ich auch alleine aus dem Wasser raus. Und tatsächlich ist er rausgekommen aus dem Wasser mit seinen noch schwachen Beinen und Füßen, aber er konnte sie wieder bewegen und sich darauf abstützen. Und das, wir haben den Mann ja jetzt vor Jahren schon kennengelernt. Er ist ein ganz tatkräftiger Evangelist und Diener Gottes und hat natürlich noch so ab und zu mal auch körperliche Angriffe. Aber er kann laufen, er kann das Evangelium verkünden und er ist ein echter Zeuge von dieser Auferstehungskraft. Und so ist das, wenn wir es im Glauben ergreifen. Wir ergreifen das, was wir im Geiste sehen, aber noch nicht mit den Augen. Und die Auferstehungskraft in uns bedeutet auch, dass wir jetzt keine Angst mehr haben brauchen, weil wir eben das ewige Leben in uns tragen. Macht euch das mal bewusst, diese Auferstehungskraft ist in dir und in dir und in dir und in mir. Und was bedeutet das? Ja, es bedeutet, dass wir nicht länger mehr den Umständen und Ereignissen um uns herum ohnmächtig und hoffnungslos ausgeliefert sind. Der Stein ist weg. Die mächtige Hand Gottes hat den Stein weggerollt. Den Stein am Grab weggerollt, aber auch jeden Stein in deinem und meinem Leben. Denn diese mächtige Hand Gottes ist fähig, alle Steine in unserem Leben wegzurollen. In unserem Denken auch, Gedankensteine, die uns im Weg sind und blockieren, die Umstände zu verändern. Also ich möchte euch sagen, der Stein in deinem Leben ist weg. Was gibt es für Steine in unserem Leben, über die wir, ja, die uns anhalten, die uns im Weg sind, die uns hindern oder über die wir stolpern und zu Fall kommen? Na, zum Beispiel Anklage ist so ein Stein. Immer wieder, wenn du immer wieder angeklagt wirst und Stimmen hörst, dass dich Menschen anklagen oder deine Gedanken anklagen, da möchte ich dir sagen, das ist nicht vom Vater der Liebe, nicht vom Vater des Lichts, sondern das ist der Teufel, der dich anklagt, aber der ist entmachtet. Die Auferstehungskraft hat den Teufel besiegt und wir sind frei. Wir brauchen nicht mehr länger diesen Stimmen zu glauben, die uns anklagen, auch wenn die es immer wieder tun werden, weil sie ja noch immer wieder versuchen, uns zurückzuziehen. Aber Jesus hat uns frei gemacht und diese Stimmen sollen nicht mehr das bestimmen, was wir über uns denken. Gott spricht was anderes. Ja, ein Stein könnte zum Beispiel Streit sein, dass wir Streit haben mit jemandem. Und ja, das ist nicht schön, das ist kein schönes Gefühl. Gott hat uns zu Friedensstiftern berufen. Wir sollen da Frieden stiften, wo Unfrieden ist. Das kann bedeuten, dass du ja, zwischen zwei streitende Parteien gehst und mit dem Frieden Gottes reinkommst. Es kann auch bedeuten, dass ich meine Rechte einfach beuge und demütige vor Gott und sage, um des lieben Friedens willen, wie wir das auch im Sprichwort sagen, ich gebe nach. Mit meinem Gott in mir kann ich nachgeben. Und ja, dann gebe ich halt stiftig Frieden. Ne, man kann aus einer Situation immer zwei Sachen machen. Du kannst Öl ins Feuer gießen, dann gibt es noch eine Explosion und es verbrennt noch mehr, gibt noch mehr Rauch und wird noch mehr kaputt. Oder aber du siehst zu, dass das Feuer flach gemacht wird, tot gemacht wird, dann kann der Friede Gottes reinkommen. Ja, Streit und Unfrieden ist auch ein Stein in unserem Leben. Aber Gott gibt uns den Frieden über unser Denken und Verstehen hinaus. Er hat gesagt, dass er uns einen Frieden gibt, den die Welt nicht kennt. Das ist übrigens mein Taufspruch, Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen werden nicht bestürzt sein, auch nicht furchtsam. Also wir haben da Frieden, wo unser Verstand keinen Frieden normalerweise hat, wo andere Menschen auch keinen Frieden haben, weil wir wissen, dass wir in Gottes Händen sind, dass seine Kraft mächtig ist über alles, was uns eher Unfrieden macht. Wenn ich mir Nachrichten angucke oder in die Zeitung gucke, hier geht eine Bombe hoch, da ist ein Attentat, da passiert was Schlimmes, dann kriege ich Unfrieden und denke ich, ja, wie gefährlich leben wir eigentlich. Aber wenn ich in Jesus bin, wenn mein Geist sich mit seinem Geist vereint, dann kriege ich tiefen Frieden, weil ich weiß, dass diese Umstände einfach nur Umstände sind, aber dass Gott was anderes machen wird. Ein Stein kann auch Unvermögen sein, dass wir uns ja nicht in der Lage fühlen, zu schwach sind oder uns unserer Herausforderung nicht gewachsen fühlen, nicht wissen, wie wir was machen sollen, wie es gehen kann. Aber da sagt uns der 2. Korintherbrief, und er hat zu mir gesagt, Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen und Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also er meint damit, wenn er schwach ist, dann kann die Kraft Gottes in ihm stark sein. Und das ist wirklich so, in Leuten, die irgendwas nicht wirklich können, da kann Gott viel mehr mächtig sein, als an denen, die sehr begabt sind und zum Beispiel die gut reden können. Die brauchen nicht dieses Erlebnis, dass die Kraft Gottes in sie kommt. Aber wenn jemand vielleicht ein Sprachhindernis hat oder stottert und die Kraft Gottes kommt in ihn und er ist auch mal ganz sicher und hält eine Rede vor allen, dann ist Gott in den Schwachen mächtig. Ja, und das ist so. Und wir müssen das einfach annehmen im Glauben, es uns immer wieder selber sagen. Der starke Gott ist in mir mächtig, lebt in mir, regiert in mir. Seine Kraft ist mächtig zu all den Dingen, zu denen ich nicht in der Lage sein kann. Unser Gott ist stark. Und Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, haben wir eben schon gelesen. Und dieser Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der hat seine Wohnung in unserem Herzen bezogen. Er ist der Starke, der Mächtigste, der Ewige, der lebt in uns. Und das bedeutet, dass Satan gar keine Macht mehr an uns hat. Auch wenn er uns immer wieder versucht zu belügen, zu attackieren, ja, unsere Gedanken auch anzugreifen. Aber wir haben den mächtigen Jesus in uns, der stark ist. Die Frage ist, auf was wollen wir gucken? Wollen wir auf den Stein gucken oder wollen wir auf die Kraft gucken, die diesen Stein weggerollt hat, die Auferstehungskraft? Wollen wir glauben, dass Gott groß ist, dass Gott größer ist? Ja, wollen wir glauben? Wollen wir das bekennen? Wollen wir das sagen? Wollen wir das auch ergreifen? Komm, lasst uns das heute ganz neu nochmal jetzt auch aussprechen und festmachen. Betet das mit mir. Steht vielleicht mal auf, wenn ihr das mitbeten wollt. Jesus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, in alle Ewigkeit. Du regierst, du bist auf dem Thron und du bist auf dem Thron meines, unseres Lebens. Und das bezeugen wir, das glauben wir, das sprechen wir aus. Jesus, wir geben dir wirklich die Ehre, dass du regierst, dass du mächtig bist in uns, in unserer Schwachheit. Da, wo wir im Unfrieden sind, Jesus, da sprechen wir nein, dass dein Friede kommt. Da, wo wir noch in Zwietracht, in Streit sind, in Auseinandersetzung sind, Jesus, da wollen wir wie du sein und wollen Friedensstifter sein, wollen kommen mit deinem Licht, mit deiner Sanftmut, mit deiner Demut, mit deiner Gnade. Da, wo wir zu sehr herausgefordert sind, wo wir